11.45 Uhr. Aber Zauberer und Hexe hörten zum Glück nichts, denn zwischen ihnen war ein wüster Krach ausgebrochen. Jeder beschuldigte den anderen, lallend und lautstark etwas falsch gemacht zu haben. »Ein Fachmann wirst du sein«, schrie Tyrannia, »dass ich nicht lache. Aha, du bist ganz einfach ein Hex, ein lächerförmiger Nichtskönner.«
»Was erlaubst du dir?« brüllte Irrwitzer zurück. »Ausgerechnet, du willst meine Berufsehre antasten, du alte Dilettante, du!«
»Komm, Käterchen«, flüsterte Jakob, »ich glaub, es ist besser, wir verdünnisieren uns hier. Die werden gleich kapieren, was los ist. Dann nimmt's doch noch ein böses Ende für uns.« »Ich möchte aber zu gern sehen, wie es ausgeht«, raunte der Kater.
»Mehr Krebs als früher«, antwortete der Rabe, »hast du leider nicht mitgekriegt. Naja, wozu braucht denn auch ein Sänger? Komm jetzt, und zwar schnell, sag ich dir.«
Und während Zauberer und Hexe noch stritten, stahlen sich beide unbemerkt durch das zerbrochene Fenster hinaus. Vom Wunschpunsch war jetzt nur noch ein kleiner Rest übrig. Tante und Neffe waren, wie man so sagt, bereits voll wie eine Standhaubitze. Und wie es in einem solchen Promillezustand bei Leuten mit bösartigem Charakter zu gehen pflegt, reden sie sich jetzt immer mehr in sinnlose Wut hinein. An die Tiere dachten sie nicht mehr und so bemerkten sie glücklicherweise auch nicht deren Verschwinden. Auf die Idee, dass irgendetwas die Umkehrwirkung des Zaubertranks aufgehoben haben könnte, kamen sie noch immer nicht. Stattdessen fassten beide in ihrem hemmungslosen Zorn den Entschluss, es dem anderen endgültig zu besorgen, und zwar mit der Kraft des Punsches selbst. Beide beabsichtigten, einander das Schlimmste und Böseste anzuhängen, was möglich war. Uralt und abgrundhässlich und todkrank wollten sie sich gegenseitig zaubern. Darum stürzten sie nun noch einmal beide gleichzeitig ein volles Glas hinunter und schrien wie aus einem Mund. »Punsch aller Pinsche, erfüll meine Wünsche, dir wünsch ich jetzt Schönheit und ewige Jugend, Gesundheit an Hicks, Leib und Gemüte und jeglicher Sorte von Weisheit und Tugend und vor allem ein Herz voller Güte.« Und da saßen sie zu ihrer beiderseitigen, vollkommenen Verblüffung plötzlich voreinander. Schön und jung wie Prinz und Prinzessin aus dem Märchen. 11.47 Uhr. Tyrannia betastete sprachlos ihre gärtenschlanke Figur. Nur das schwefelgelbe Abendkleid hing jetzt natürlich viel zu weit um sie herum. Und Irrwitzer strich sich über den Kopf und rief, »Ei, Potz, was sprost denn da auf meinem Köpflein, Hüx? Holla, welch herrliche Lockenpracht! Man reiche mir einen Kiegel und einen Spamm, wollte sagen, einen Spargel und einen Kimm. Ich meine einen Spiegel und einen Kamm. Und dass ich diese Fülle bändige.« Tatsächlich war sein vorher kahler Schädel unversehens mit einer wilden schwarzen Mähne bedeckt. Der Tante indessen wallte langes, goldblondes Haar über die Schultern wie der Lorelei. Und während sie mit den Fingern ihr vor dem so faltenreiches Gesicht berührte, rief sie, »Meine Hicks, Haut ist ja glatt wie ein Kinderpopo.« Und dann hielten sie beide plötzlich inne und lächelten sich verliebt an, ganz so, als sähen sie sich zum ersten Mal, was ja in dieser Gestalt auch irgendwie der Fall war. Wenn der Wunschpunsch sie auch beide ganz und gar verändert hatte, freilich nicht so, wie es ihrer Absicht entsprach, so war doch etwas gleich geblieben oder sogar noch stärker geworden, nämlich ihre Besoffenheit, Kein Zauber kann schließlich seine eigene Wirkung wegzaubern. Das geht nun einmal nicht. Wilzewitzchen, stammelte die Tante, du bist ja wirklich ein Schnullebutz. Ich finde nur, du siehst auf einmal viel zu doppelt aus.
Halt ein, du wonnigliche Maid, lallte der Neffe, du bist für mich eine Fata Morgana, denn du hast plötzlich einen Heiligenschein oder auch zwei. Jedenfalls verehre ich dich, liebste Tintentante. Ich fühle mich in tiefster Seele umgekrempelt. Mir ist so rein nicht zumute, weißt du, so über alle Maßen hold und liebreich.
Mir geht's genauso, antwortete sie. Ich könnte die ganze Welt umärmeln, so bot es mir auf einmal im tiefsten Herzensgrunde.
Tüdelchen, brachte ihr Witz mühsam hervor, du bist eine so durch und durch entzückliche Tante. Ich möchte mich unbedingt mit dir auf immer und ewig versöhnen. Wir wollen ja ab jetzt du zueinander sagen, ja?
Aber mein süßes Baby, erwiderte sie, wir sagen doch schon seit immer du zueinander.
Ihr Witzer nickte mit schwerem Kopf. Richtig, richtig, du hast ja wieder mal so ungeheuer recht. Dann wollen wir uns eben mal jetzt mit unserem Vornamen nennen. Ich zum Beispiel heiße, ich heiße, wie heiße ich eigentlich?
Spielt doch keine Rolle, sagte Tyrannia. Wir wollen alles vergessen, was Heimat gewesen ist. Wir wollen ein neues Leben anfangen, nicht? Wir waren ja beide so böse, schlimme Menschen.
Der Zauberer begann zu schluchzen. Ja, das waren wir, widerliche, abscheuliche, unholde, das waren wir. Ich schäme mich ja so schrecklich, Tantchen.
11 Uhr. 57. Nun begann auch die Tante zu heulen wie ein Schlosshund. Komm an meinen jungfräulichen Busen, du Jüngling, du edler Jüngling. Von jetzt an soll alles anders werden. Wir wollen beide lieb und gut sein. Ich zu dir und du zu mir und bis bei so allen.
Ihr Witzer weinte immer heftiger.
Ach ja, so soll es sein. Ich bin ja so gerührt über uns.
Tyrannia tätschelte ihm die Wange und schniefte.
Wein doch bitte nicht so, mein Herzblättchen. Du brichst mir ja das. Und außerdem ist es doch auch gar nicht nötig, wenn wir beide haben doch schon so enorm viel Gutes getan.
»Wann?« fragte ihr Witzer und wischte sich die Augen.
»Na, heute Abend«, erklärte die Hexe.
»Wieso?«
»Weil der Punsch doch all unseren guten Wünschen ganz wörtlich erfüllt hat, verstehst du? Er hat nichts umgekehrt.«
»Woher willst du das wissen?«
»Na«, sagte die Tante, »da schau uns doch mal an, Hex. Sind wir vielleicht kein Beweis?«
Erst in diesem Augenblick wurde ihr selbst klar, was sie da eben gesagt hatte. Sie starrte den Neffen an und der Neffe starrte sie an. Er wurde grün im Gesicht und sie gelb.
Aber das bedeutet ja«, stotterte ihr Witzer, »wir haben unseren Vertrag überhaupt nicht erfüllt.«
»Viel schlimmer«, wimmerte Tyrannia, »wir haben sogar noch alles verspielt, was wir vorher auf unserem Konto verbuchen konnten und jetzt zwar 100%ig.«
»Dann sind wir rettungslos verloren«, brüllte ihr Witzer.
»Hilfe«, schrie die Hexe, »ich will nicht gepfändet werden. Da schau, ein letztes Glas vom Punsch ist noch für jeden übrig. Wenn wir das benutzen, um irgendwas ganz Böses zu wünschen, etwas Abgrundböses, dann können wir uns vielleicht doch noch retten.« 11 Uhr. 58. Beide füllten in wahnsinniger Eile ein letztes Mal ihre Gläser. Irrwitzer kippte sogar das Punschglas aus kaltem Feuer um, damit auch wirklich der letzte Tropfen herausfloss. Dann tranken sie beide auf einen Zug ihre Gläser leer. Sie begannen zu drucksen und zu drucksen, aber keiner von ihnen brachte einen abgrundbösen Wunsch heraus. »Es geht nicht«, grante Irrwitzer, »ich kann nicht mal mehr dich verwünschen, Titi.«
»Ich auch nicht, Bubi«, heulte sie. »Und ich weiß auch, warum. Wir sind jetzt einfach viel zu gut dazu.«
»Entsetzlich«, jammerte er. »Ich wünschte, ich wäre wieder genauso wie vorher. Dann wäre alles kein Problem.«
»Ich auch«, heulte sie.
Und obwohl es kein Spruch war, der sich reimte, erfüllte der Zaubertrank ihnen noch auch diesen Wunsch. Beide wurden auf einen Schlag, wie sie zuvor gewesen waren, übel von Charakter und höchst unerfreulich anzusehen. Aber das half ihnen nun auch nichts mehr, denn der Satanarche Lügengealko höllische Wunschpunsch war bis auf den letzten Tropfen ausgetrunken und das letzte Glas gab ihnen den Rest. Sie fielen von ihren Stühlen und streckten alle Viere von sich. Im gleichen Augenblick dröhnte ein mächtiger bronzener Glockenton aus dem leeren Punschglas aus kaltem Feuer und ließ es in Scherben zerfallen. Draußen begannen die Neujahrsglocken zu läuten. 12 Uhr. Meine Herrschaften, sagte Herr Made, der plötzlich wieder in Irrwitzers altem Lehnstuhl saß. »Das war's dann wohl. Ihre Zeit ist abgelaufen. Ich werde nun meines Amtes walten. Haben Sie noch etwas zu erwidern?« Zweistimmiges Schnarchen war die Antwort. Der Besucher stand auf und ließ seinen lieblosen Blick durch das verwüstete Labor schweifen. »Na«, murmelte er, »die Herrschaften scheinen sich ja recht gut amüsiert zu haben. Nach dem Erwachen werden sie sich dann wohl nicht mehr so ausgelassener Stimmung fühlen.« Er hob eines der Trinkgläser auf, schnupperte interessiert daran und fuhr erschrocken zurück. »Pfui, Engel«, sagte er und warf es angeekelt fort. »Was für ein abscheuliches Aroma! Das riecht man doch da sofort, dass mit dem Getränk irgendetwas faul war.« Er schüttelte den Kopf und seufzte. »Und sowas trinken die Leute. Nun ja, es gibt eben heutzutage keine Kenner mehr. Höchste Zeit wirklich, dass derart unfähiges Gesindel aus dem Verkehr gezogen wird.« Und er langte in seine schwarze Mappe und holte einige Pfändungsmarken hervor, auf denen eine Fledermaus abgebildet war. Er leckte daran und klebte sorgfältig Irrwitzer und Tyrannia je eine davon auf die Stirn. Es zischte jedes Mal ein wenig. Dann setzte Maledictus Made sich wieder in den Lehnstuhl, schlug die Beine übereinander und wartete auf die höllischen Seelenpacker, die gleich kommen würden, um die beiden abzutransportieren. Dabei pfiff er leise vor sich hin, denn er dachte zufrieden an seine bevorstehende Beförderung. Zur gleichen Zeit saßen Jakob Krakel und Maurizio Di Mauro nebeneinander auf dem großen Dach des Münsters. Sie hatten sich inzwischen noch einmal dort hinaufbegeben, was ihnen in ihrem neu gestärkten Zustand mühelos gelungen war. Nun sahen sie glücklich zu, wie hinter all den 1000 erleuchteten Fenstern die Menschen sich umarmten, wie über der Stadt unzählige Raketen aufstiegen und in Farben glühenden Feuergarten zerplatzten und sie lauschten ergriffen dem gewaltigen Konzert der Neujahrsglocken. Sankt Silvester, der nun wieder nur eine Steinfigur war, blickte von der Höhe des Münsterturms mit erdrücktem Lächeln auf all den festlichen Glanz hinunter. »Ein ganz neues Jahr, Jakob«, sagte Maurizio mit Rührung in der Stimme, Gleichfalls, antwortete der Rabe. Ich wünsche dir viel Erfolg. Mach's gut, Maurizio di Mauro.
Das hört sich nach Abschied an, meinte der Kater.
Ja, krächzte Jakob Rau. Ist besser so auf die Dauer. Glaub mir, wenn die Verhältnisse wieder natürlich sind, dann sind Katzen und Vögel auch wieder natürliche Feinde.
Eigentlich schade, sagte Maurizio.
Ach, lass mal, antwortete Jakob, das ist schon in Ordnung.
Sie schwiegen eine Weile und lauschten den Glocken. Wissen möchte ich, ließ sich schließlich der Kater vernehmen, was aus dem Zauberer und der Hexe geworden ist. Das werden wir nun nie erfahren.
Macht nix, sagte Jakob. Hauptsache, alles ist gut gegangen.
Ist es denn? Fragte Maurizio.
Klar, schnarrte Jakob. Die Gefahr ist vorbei. Wir Raben spüren sowas. Da täuschen wir uns nie.
Der Kater dachte eine Weile nach. Irgendwie, sagte er dann leise, tun sie mir fast leid, die zwei.
Der Rabe schaute ihn scharf an. Nun mach aber mal einen Punkt.
Beide schwiegen und hörten wieder dem Konzert der Glocken zu. Sie mochten sich immer noch nicht trennen. Jedenfalls, nahm Maurizio schließlich wieder das Wort, wird es bestimmt ein sehr gutes Jahr für alle. Ich meine, wenn überall geschieht, was mit uns geschehen ist.
Jetzt wohl, Jakob nickte tiefsinnig. Aber wem sie es zu verdanken haben, das werden die Menschen nie erfahren.
Die Menschen nicht, pflichtete der Kater bei. Und selbst wenn es ihnen jemand erzählen würde, sie würden es höchstens für ein Märchen halten. Abermals trat eine längere Pause ein, aber noch immer mochte keiner von beiden Anstalten, sich zu verabschieden. Sie blickten zum funkelnden Sternenhimmel auf und es kam ihnen beiden vor, als sei er nur noch nie so hoch und so weit gewesen.
»Siehst du«, sagte Jakob, »das sind jetzt die Höhlen des Lebens, die dir bisher noch gefehlt haben.«
»Ja«, stimmte der Kater ergriffen zu, »das sind sie. Von jetzt an werde ich alle Herzen erweichen können, nicht wahr?«
Jakob streifte den schneeweißen, stattlichen Kater mit einem raschen Seitenblick und meinte, »die von Katzen bestimmt. Mir genügt's, zu meiner Elvira ins gemütliche Nest zu kommen. Sie wird Augen machen, wenn sie mich so sieht, jung und im erste Klasse Frack.«
Er ordnete sorgfältig mit dem Schnabel ein paar abstehende Federn.
»Elvira?« fragte Maurizio. »Sag mal ehrlich, wie viele Frauen hast du eigentlich?«
Der Rabe räusperte sich etwas verlegen.
»Ach, weißt du, auf Weibchen ist kein Verlass. Man muss sich bei Zeiten mit einem Vorrat eindecken, sonst sitzt man am Ende ganz ohne da. Und einer, der nirgendwo zu Hause ist, braucht eben überall ein warmes Nest. Na, das verstehst du noch nicht.«
Der Kater tat entrüstet. »Das werde ich nie verstehen.«
»Warten wir es ab, Herr Minnesänger«, meinte Jakob trocken.
Das Glockenläuten verklang nach und nach. Sie saßen schweigend nebeneinander. Endlich schlug Jakob vor. »Wir sollten jetzt dem Hohen Rat Bescheid sagen.« Danach kehrte wieder ins Privatleben zurück und unsere Wege trennen sich.
»Warte«, sagte Maurizio, »zum Hohen Rat können wir immer noch gehen. Jetzt möchte ich gern mein erstes Lied singen.«
Jakob sah ihn erschrocken an.
»Ich hab's kommen sehen«, krächzte er. »Aber für wen willst du eigentlich singen? Hier ist doch kein Publikum da und ich bin total unmusikalisch, bin ich.«
»Ich singe es«, antwortete Maurizio, »für St. Silvester und zu Ehren des großen Katers im Himmel.«
»Na schön«, der Rabe zuckte die Flügel, »wenn du unbedingt meinst, aber bist du überhaupt sicher, dass dir da oben irgendwer zuhört?« Das verstehst du nicht, mein Freund, sagte der Kater würdevoll. Das ist eine Frage des Niveaus. Er putzte noch einmal rasch über sein seidenglänzendes, blütenweißes Fell, strich sich den bedeutenden Schnurrbart glatt, nahm Positur ein und während der Rabe ihm geduldig, aber verständnislos zuhörte, begann er seine erste und schönste Arie zum Sternenhimmel empor zu miauen. Und weil er nun wunderbarerweise auch plötzlich fließend Italienisch konnte, sank er mit seinem unvergleichlich schmelzenden neapolitanischen Katertenor. Tutto ben, quelche finesse bene. Das heißt auf Deutsch: Ende gut, alles gut.